Sie sind wieder mal unterwegs. Ich steige direkt ein im ersten Bild. Sie sind wieder mal unterwegs, Jesus und seine Freunde. Sie kommen gerade vom See Genezareth zurück. Der See Genezareth ist übrigens der am tiefsten gelegene Süßwassersee der Welt. 212 Meter unter dem Meeresspiegel. Die haben dort gerade am See Genezareth was ganz Großartiges erlebt. Unglaublich. In Kapernaum war das. Rechts der Pfeil Kapernaum am See Genezareth. Archäologen haben einen ganzen Teil von dieser Stadt wieder ausgegraben, kann man heute besichtigen. Jedenfalls, Jesus hatte einen Notruf bekommen vom See Genezareth, von Kapernaum. Und zwar ein Notruf von einem Römer, von einem Centurio, von einem Hauptmann. Ja, aber das war ja gar nicht so einfach. Die Römer, die waren damals die Besatzer des Landes Israel. Und die Römer, die haben extrem grausam geherrscht. Und Jesus ist aber trotzdem diesem Notruf von diesem römischen Besatzer Centurio gefolgt gewesen. Interessant, der Centurio, der hatte einen Knecht und der war todkrank. Und der hat ihm so leid getan. Dann hat dieser römische Centurio nach Jesus telefoniert. Und Jesus hat diesen Knecht geheilt, von jetzt auf gleich, er war todkrank. Viele Zeugen, viele Soldaten drumherum, die hatten das gesehen. Also gut, da kommen sie gerade her, okay? Sie laufen los auf die Hochebene, 250 Höhenmeter, müssen sie erstmal hoch. Und unterwegs unterhalten sie sich noch über das, was sie gerade erlebt haben. Wieder die Macht Jesu und auch die Liebe Jesu auch zu den Feinden. Römer waren damals Feinde, völlig klar. Und sie unterhalten sich und lassen sich so mal auf der Zunge zergehen. Auch dieser Römer, der kein Antisemit war, sondern der das jüdische Volk gern hatte. Der war sogar in der Synagoge immer wieder dabei. Und da unterhalten sie sich, sind eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden unterwegs. Und irgendwann kriegen sie halt richtig Hunger. Eine Bolle Hitze. Eine lila Pause war dringend nötig. Und endlich kommen sie in die Nähe vom Dorf. Wir sehen den zweiten Pfeil, Nain. Das ist Google von heute, nicht von damals. Die Stadt Nain, die gibt es also heute noch. Die Koordinaten habe ich hier dabei. Ihr könnt es dann selber suchen. Das ist eine kleine Stadt, heute noch im Staat Israel. Heute leben dort knapp 2000 arabische Menschen, natürlich Muslime, sie haben dort ein gutes Leben in Israel. Die Araber leben in der einzigen Demokratie des Nahen Ostens, haben Ausbildungsmöglichkeiten, Studienmöglichkeiten. Alle Wege stehen ihnen offen für ein Leben, für ihre Kinder und in Frieden und in Zukunft. Und dort kommen sie hin. Und freue sich drauf. Heute gibt es da auch eine kleine Kirche in Nain. So sieht also die Stadt heute aus. Und eine kleine Kirche gibt es, die noch erinnert an das, was jetzt als nächstes passiert. Also sie sind im Hochgefühl, ja, stundenlang unterwegs. Immer ruhiger sind sie geworden, immer mehr verschwitzt. Und sie kommen zu der Stadt. Und da lese ich jetzt immer versweise weiter. Lukas 7, als er aber nahe an das Stadttor von Nain kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der einzige Sohn seiner Mutter war. Und sie war eine Witwe. Und eine große Menge aus der Stadt ging mit ihr. Und so werden die aus ihren schönen Gefühlen, Glaubenserfahrungen, Macht Jesu, rausgerissen in die grausame Realität. Werden mit dem Tod konfrontiert. Ein Leichenzug kommt gerade zum Stadttor raus. Fast die ganze Stadt ist auf den Beinen, um mit dieser Frau mitzutrauern. Sie kennen sie alle. Vor kurzem, weiß nicht wie lange, war ihr Ehemann erst verstorben. Jetzt ihr einziger Sohn, das griechische Wort, was da steht für junger Mann, Neanitske, vielleicht 15, 18 Jahre, man weiß es nicht genau, der liegt auf der Bahre, ist tot. Sie steht alleine hier, Die Stadt trauert mit ihr. Und so werden die Jünger und werden Jesus schlagartig bam, rausgerissen aus ihren schönen Gefühlen. Wie das Leben so ist. Wie reagiert jetzt Jesus in dieser Situation? Vers 13. Und als sie der Herr sah, Jesus, der Herr, als sie, die Witwe, als sie der Herr sah, jammerte sie ihn und er sprach zu ihr, weine nicht. Jesus bleibt wie angewurzelt stehen, alle beobachten, was vor ihren Augen da abläuft, Leichenzug und welches Elend, Witwe, einziges Kind. Und jetzt schauen wir Jesus ins Herz, pass gut auf, Herz. Jetzt schauen wir Jesus ins Herz. Hier steht im Griechischen ein besonderes Wort, was hier übersetzt ist mit jammerte. Die Frau jammerte Jesus. Diesen Bericht hat ja der Arzt Lukas geschrieben, das Lukas-Evangelium, Biografie Jesu, geschrieben vom Arzt Lukas. Und der verwendet hier ein besonderes Wort. Wir sehen das hier an der Wand. Splanchnitzomai. Und das Wort splanchnitzomai, das Verb, kommt von dem Substantiv splanchna. Und splanchna bedeutet im Griechischen die inneren Teile, Herz, Lunge, Leber, Nieren, die wichtigsten Organe sind damit gemeint. Was heißt das jetzt? Das bedeutet, Jesus ist dieser Anblick von dem Elend, in Bauch gefahren. Stellt euch das mal vor, das ist Jesus. Er sieht das Elend und ihm fährt es. Kennt ihr sowas? Wenn das Elend in den Magen fährt, den Magen dir rumdreht, wo du ein Bild oder eine Situation aufnimmst, und das kann doch nicht sein. Und es steht hier so tief, wird Jesus bewegt. Das Mitleid mit dieser Frau packt ihn, der Sohn Gottes steht an der Grenze des Todes. Und eigentlich ist er der Herr des Lebens. Jesus war doch selber bei der Schöpfung beteiligt. Die Schaffung des Lebens, und hier steht er am Elend der Hinterbliebenen. Dieser Abschied, die Trauer, dieses Leiden, das war in der Schöpfung so nicht geplant. Es kam mit der Sünde in die Welt, mit unserer Abwendung von unserem Schöpfer kam das Elend. Das fühlt Jesus hier auf. Auch ein gewisser Ärger darüber, welche Macht das Böse hat. Und wie das Böse die Schöpfung zerstört. Aber er leidet mit dieser Frau mit. Wir schauen Jesus ins Herz. Weißt du, und diese Wesensart von Jesus ist heute noch die gleiche. Jesus ist der gleiche. So empfindet Jesus heute auch noch, wenn er Leid sieht, wenn er dein Leid sieht. Wenn er dein Elend sieht, deine Begrenztheit. Wie wir hier auf der Welt zu kämpfen haben mit den Dingen, die hier so abgehen. Mit Tod und Krankheit. Fühlt er mit. Er sitzt nicht irgendwo hinter der siebten Wolke und grinst sich einen ab oder denkt, mir egal, was die tun. Jesus schaut in unser Leben und wird bewegt von dem, mit dem wir kämpfen. Weißt du, mit was du gerade kämpfst? Ich habe gerade mit was zu kämpfen, ich. Jesus leidet mit, weil die neue Welt noch nicht angebrochen ist. Jesus leidet mit, weil wir noch nicht in der Zeit sind, wo er alles neu macht. Wir sind noch in dieser gefallenen Welt. Wir sind noch unter den Folgen der Sünden, aber Jesus leidet mit. Weil noch nicht der Tag ist, wo er auf die Welt wiederkommen wird, zurückkommen wird. Das hat er selber und viele Propheten x-mal vorausgesagt, Jesus kommt wieder. Und dann beendet er Krankheit, Tod und Schmerz und alles Böse gibt es dann nicht mehr und auch alle Bösen gibt es da nicht mehr. Das Böse und die Bösen gibt es da nicht mehr. Aber es ist eben noch nicht so weit. Wo es dann auch heißt, wenn er die Tränen von unseren Augen abwischen wird, wenn Jesus in großer Macht und Herrlichkeit im Himmel erscheinen wird und wiederkommen wird auf dem Ölberg bei Jerusalem, alle Welt wird ihn sehen. Das sind wir noch nicht. Jesus weiß, dass die Zeit kommt und er ist hier drin und sieht, wir sind noch in der Zeit davor und kämpfen mit den ganzen Widerlichkeiten und er ist immer noch der, der mitleidet, den unser Leiden, unsere Probleme nicht nur hirnmäßig bewegen, sondern tief emotional. Nimm das mit. Jesus ist sehr wohl emotional. Und Jesus ist charakterlich genau gleich wie der Vater im Himmel, der heilige Gott. Deine Not lässt ihn nicht kalt. Es bewegt ihn. Wie wir in dieser Zeit, bis er wiederkommt, hier zu kämpfen haben. Noch was. Bei manchen Menschen ist es ja so, wenn sie Not erleben, wenn ein Schicksalsschlag sie erwischt, dann fangen sie an und schimpfen über Gott, okay, aber merken gar nicht, dass sie nach vielen Jahren das erste Mal wieder überhaupt an Gott denken. Stimmt's? Not ist ganz oft, ich würde sagen immer, Not ist eine Heimsuchung. Heimsuchung. Was meint es? Gott sucht heim. Er sucht dich heim in die Kindschaft. Er sucht dich heim in die lebendige Beziehung zu ihm, für die du eigentlich geschaffen bist. Er sucht dich. Es hat einmal jemand zu mir gesagt, manchmal habe ich mal gemerkt, manchmal muss Gott uns auf den Rücken legen, damit wir wieder nach oben schauen. Hey, was für ein Satz. Manchmal muss Gott uns auf den Rücken legen, damit wir wieder nach oben schauen. Weil wir sonst an ihm vorbeigehen, schnurstracks ohne ihn leben. Scheinbar brauchen wir Menschen manchmal solche Schritte, die Gott mit uns geht, damit wir ihn nicht vergessen. Zurück. Von dem, dass Jesus zutiefst ergriffen ist und leidet, und zurück von dem, dass Leiden oft Heimsuchung ist. Komm zu mir. Wir gehen weiter. Jetzt ist die Frage, was tut Jesus? Was tut Jesus? Wir lesen den nächsten Vers. Da trat Jesus hinzu, berührte den Sarg und die Träger blieben stehen. Und Jesus sprach, junger Mann, ich sag dir, steh auf. Das ist auch die nächste Folie. Nach dem ersten Schock, also ich kann mir das bildlich versuchen vorzustellen, Jesus setzt sich in Bewegung, er läuft auf diesen Leichenzug zu. Leichenzug läuft raus, Jesus läuft drauf zu. Und Jesus stellt sich ihnen in den Weg, die Sargträger, ich weiß nicht, hatten die eine Ahnung, wer Jesus ist. Auf jeden Fall blockiert er den Weg, geht ja gar nicht, was geht hier? Aber sie merken, da liegt was in der Luft. Die Sargträger bleiben stehen. Leichenzug irgendwann auch. Alle gucken, was da vorne geht. Was ist hier? Wer stört hier? Was ist? Und die vielen, vielen Augenpaare beobachten, wie ein Mann an den Sarg hinläuft, den Sarg berührt und was spricht. Junger Mann, ich sag dir, steh auf. Die Sargträger verstehen es ganz genau. Und dann spricht sich's durch die Reihen durch, bis der Letzte das auch weiß, was da vorne läuft. Und wie geht's weiter? Auf einmal steht der Tote auf. Er setzt sich hin. Vers 15. Der Tote richtete sich auf und fing an zu reden. Schon mal die Formulierung. Der Tote richtete sich auf und fing an zu sprechen und Jesus gab ihn seiner Mutter. Jesus spricht den Toten an und sagt, ich sag, steh auf. Weißt du, und das ist wieder das Wort Gottes, diese Macht, wenn Jesus spricht in dein Leben, in dein, in mein Leben. Das ist das Schöpfungswort. Was ist mein Schöpfungswort? Das heißt, es war wie in der Schöpfung. Gott sprach, es werde Licht. Bam, war es Licht dann. Gott sprach, es werde Grünzeug, was weiß ich, für die Vegetarier. Zack, und es war da. Wenn Gott spricht, sein Wort ist Schöpfungsmacht. Und genau das passiert hier. Er tritt an den Saal und sagt, steh auf, steht er auf. Wenn wir das Wort Gottes für uns nehmen, das Wort Gottes, unsere Bibel von vorne bis hinten, Gottes mächtiges, gutes Wort, treues Wort, zuverlässig bis in Ewigkeit, können wir aufstehen. Aus mancher Not. Aufstehen. Hinstehen. Der junge Mann, der tote Mann, setzt sich auf einmal im Sarg auf. Das ist ein bisschen gruselig, oder? Setzt sich im Sarg auf, Totenstille drumherum auf einmal wieder. Und dann fängt auf einmal der Mann im Sarg an zu reden. Seht ihr es? Vor euch? Im Sarg hockt einer auf einmal drin und fängt an zu reden. Dann hilft man ihm aus dem Sarg raus. Und dann steht dieser Satz hier, und Jesus gab ihn seiner Mutter. Hallo Mamas. Spürt ihr was? Geht Jesus hin, nimmt diesen jungen Mann, keine Ahnung, an der Hand oder und bringt ihn seiner Mama. Gibt es was Emotionaleres? Gibt der Mutter ihr Kind zurück? Ihre einzige Hoffnung im Leben? Ihr einziger Lebensinhalt, ihre einzige Freude? Gibt Jesus diesen jungen Mann seiner Mutter zurück? Was für ein Satz. Das ist Jesus. Und Furcht ergriff sie alle. Furcht ergriff sie alle und sie lobten Gott und sprachen, es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden und Gott hat sein Volk besucht. Zuerst war hier Furcht, Angst. Also wenn aus dem Sarg einer aufsteht, also kann es einem schon gruselig werden. Aber dann muss ich verstehen, was hier geht. Das Lob Gottes, die Leute fangen an, Gott zu loben. Keine Ahnung mit welchen Worten, Halleluja, gelobt sei Gott, ist ja Hebräisch, Halleluja. Andere Sätze, groß ist unser Gott, lebendig, mit voller Macht und welche Liebe und Barmherzigkeit. Oder Psalmen, die sie von der Bibel her gekannt haben, aus den Synagogen-Gottesdiensten. Herr ist freundlich, seine Güte währt ewig und jeden Morgen ist seine Gnade neu. Und sie fangen an, Gott zu loben, da auf der Straße vorm Stadttor, am offenen Sarg, ein Lob Gottes. Was sie sehen, Gott hat besucht sein Volk. Was soll das? Sie haben gemerkt, in Jesus kam Gott auf die Welt. Und das ist doch das Evangelium. In Jesus, im Sohn Gottes, kam Gott auf die Welt. Wir kommen doch von Weihnachten her, haben wir es doch geht. Und sie sehen es, Gott hat besucht sein Volk. Nicht nur sein Volk Israel, sondern seine ganze Menschheit. Er kam zu uns, er kam ins Elend, er kam zur Heimsuchung, dass auch wir als Weilstädter und Thieringer und Balinger und Frommerner und was weiß ich, wo wir herkommen, der Heusinger, dass wir den Weg heimfinden zu unserem Schöpfer, zu dem lebendigen Gott, der uns liebt und eben sucht. Gott hat besucht sein Volk, seine Menschen, weil er uns liebt. Weil er uns liebt. Oder ein Herz für uns hat. Und er weiß, wir kommen hier in dieser Welt durch viel besser mit ihm. Nur mit ihm. Und diese Liebe hat ja teuer bezahlt. Wir haben es vorhin gesungen in dem schönen neuen Lied. Ja? Was Jesus geleistet hat für uns am Kreuz. Damit wir unser dreckiges Kleid der Schuld ablegen können und ein reines Kleid kriegen, mit dem wir dann vor Gott bestehen können. Eines Tages, aber auch jetzt schon. Jesus am Kreuz gestorben und hat unsere gesamte Gottlosigkeit Die Strafe für unsere Gottlosigkeit, unser Egalsein, Gott ist mir wurscht. Die Strafe dafür hat Jesus an seinem eigenen Leib vollstrecken lassen, was du verbockt hast. Und du hast viel verbockt, ich auch. Und es trennt uns von Gott, definitiv. Aber Jesus ist gekommen, hat gesagt, ich trage deinen Mist. Ich lasse an mir vollstrecken die Strafe, die du kassieren müsstest. Wenn du dein Leben mir anvertraust, dann überschreibe ich dir meinen Verdienst, dann bist du frei. Dann trifft dich deine Strafe nicht mehr, weil ich sie getragen habe. Weißt du, das ist Liebe. Und das ist dieses Erbarmen Jesu, wenn sie im Bauch den Magen rumdreht, weil er sieht, wir brauchen ihn. Zum Schluss. Vielleicht geht es uns so, dass wir heute hören, steh auf. Vielleicht hörst du das heute in deinem Leben. Es kann sein, dass jetzt gerade Gott mit dir spricht und sagt, hey, steh doch auf, ich suche dich heim. Bleib doch nicht sitzen in deinem Gesülze, in deinem Immergleichen, in deiner Halblebigkeit. Du weißt nicht, ob du Christ bist oder nicht. Mach einen Knopf hin, steh auf. Ich sage dir, steh auf. Ich möchte heute mein Machtwort in dein Leben reinsprechen, dass du heute noch weißt, bist gerettet für Zeit und Ewigkeit. Dass du heute noch mein Kind werden kannst, dass du heute volle Vergebung kriegen kannst. Volle Vergebung. Ich sag's nochmal. Volle Vergebung für allen Bockmist. Ich möchte gern beten. Jesus, danke, dass du, wie du uns mitfühlst, nicht einfach gerade so halt, sondern dass du mitleidest an den Dingen, die wir in dieser Zeit, in dieser Begrenztheit, in dieser gefallenen Welt durchlaufen. Danke, dass du in unser Leben rantrittst und in unser Leben reinsprichst, dein lösendes, dein befreiendes Wort, was neues Leben gibt. Auch heute hier bei uns im Gottesdienst. Du bist dasselbe damals und heute und in Ewigkeit. Wir staunen über deine Liebe zu uns. Wir staunen, dass du uns suchst. Uns. Und dass du es mit uns hinkriegst. Danke, dass du einen guten Weg hast. Durch Leiden durch. Durch Schwierigkeiten durch, weil du uns dann begleitest. Weil du dann in unserem Leben zu Hause bist. Wir nie mehr alleine sind. Wir ehren dich. Wir danken dir. Amen.